Liebe Geschwister, ich begrüße alle ganz herzlich, die hier erschienen sind, auch die zu Hause mithören. Und das freut uns alle, denke ich, dass wir einen Wunsch haben, ein Verlangen haben. Deswegen sind wir auch hergekommen. Wir wollen vom Herrn geführt werden. Weise mir, Herr, deinen Weg. Und das Schönste ist, Gott hat uns seinen Weg schon gezeigt. Und er hat ihn sogar sehr, sehr deutlich und genau beschrieben in seinem Wort. Und deswegen lesen wir sein Wort so gerne, immer wieder. Und es wird nie zu viel, Gottes Wort zu lesen, darüber nachzudenken. Auch heute, dieser Abend soll dazu dienen, damit wir den Weg Gottes, den Weg des Herrn besser verstehen und auch besser gehen können. Lass uns noch zum Gebet jetzt aufstehen und das Gebet anfangen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist und dass wir dich kennen dürfen und dass, wenn wir dich kennen, dann dürfen wir den wahren Weg gehen. Danke dafür ganz herzlich. Danke für deine Weisungen, die du uns in deiner Schrift, in der Bibel gegeben hast. Wir bitten dich, Herr, dass du uns segnest, auch heute, wenn wir über dein Wort nachdenken werden, dass wir daraus lernen, dich persönlich mehr lernen, deinen Plan, deine Wege, und dass wir dich umso mehr lieben und ehren und dir treu werden. Segne jetzt diese Bibelstunde, wir bitten dich darum. Amen. Wir schlagen auf und lesen den Textabschnitt aus dem Titusbrief, Kapitel 2, die Verse von 11 bis 15. Heute werden wir diesen Abschnitt abschließen und der 15. Vers, der schließt diesen Abschnitt ab. Und da ist auch noch einmal so die Zusammenfassung von diesem ganzen Abschnitt, sogar man kann sagen, bezieht sich auch auf das ganze zweite Kapitel, kann man das auch darin sehen. Und ja, wir lesen uns jetzt diesen Textabschnitt vor, weil das ist ein Satz und hängt so zusammen, dass man, ist es schwer, irgendwie da mittendrin einzusteigen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Also bevor wir zum 15. Vers gehen, lass uns nochmal so wieder kurze Wiederholung machen, auch in bestimmte praktische Details vielleicht ein bisschen auch da einsteigen, oder vielleicht möchte jemand noch Fragen dazu stellen, wird auch die Möglichkeit dazu gegeben. Hier haben wir vor uns nochmal den ganzen Text. So, irgendwie funktioniert. Hast du geschaltet? Okay. Den Text vor uns hier ein bisschen so farblich gestaltet, so dass wir ein bisschen die verschiedenen Themen voneinander unterscheiden können. Und wir werden immer wieder zu dieser Folie zurückgehen, um dann diese Themen zu sehen. Aber so der Hauptgedanke, der rote Faden, also den sieht man auch so auch im Text so deutlicher. Also ein paar Fragen. Fragen, die wir früher auch gestellt haben, aber versuchen wir das noch einmal jetzt zusammenzufassen. Was macht die Gnade Gottes? Was macht sie? Bitte? Sie nimmt uns in Zucht. Das sieht man hier ganz deutlich zu sehen. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Das ist die Hauptaussage von diesem ganzen Abschnitt, von diesem ganzen Satz. Also das ist, was die Gnade Gottes tut. Sie ist erschienen und sie nimmt uns in Zucht. Nächste Frage, wozu nimmt sie uns in Zucht? Wozu nimmt die Gnade Gottes uns in Zucht? Was soll dadurch bezweckt werden? Bitte? Nein, nicht richtig. Entschuldigung. Ja. Aha. Sie nimmt uns in Zucht damit. Und hier ist die Antwort. Wozu? Zu welchem Zweck? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Ist das verständlich, ja? Dazu nimmt sie uns in Zucht. Das sind sehr interessante Begriffe. Wir haben darüber schon viel gesprochen, wollen nicht alles wiederholen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang behalten, weil im 15. Vers geht es wieder um diesen ganzen Zusammenhang. Und den dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Also sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Wir haben gesehen, letzte Male, also über diese weltliche Begierden, was das ist. Und versucht zu erklären, dass praktisch sind zwei Bereiche, Hauptbereiche in unserem Leben, die es gibt. Es gibt keinen dritten Bereich. Das ist Gott selbst, der Schöpfer, und dann die Welt. Alles, was Gott erschaffen hat, was zu dieser Welt gehört. Und dazu gehört, wir selber gehören hierhin. Und alles, was wir haben, was wir tun und so weiter. Und jetzt jeder Einzelne von uns ist hier gefragt, welches von diesen zwei Bereichen ist für mich das Allerwichtigste, wonach mein Leben ausgerichtet ist. Ist das der Bereich, wo hier Gott, Gottes Verherrlichung, Gottes Ehre, darum geht es mir? Oder ist das der Bereich der Welt, also der erschaffenen Welt? Alles, was dazugehört hier, solche Dinge wie Essen, Trinken, Kleidung, Schutz, Sicherheit, Geborgenheit, Gemütlichkeit, Reichtum, Wohlstand, Gesundheit, Urlaub und. Also alles, hier ist nichts Böses erwähnt. Natürlich, hier kann auch Böses was erwähnt werden, das ist klar. Aber hier in dieser Liste ist eigentlich nichts Schlechtes drin. Aber die Frage ist nicht darum, ob es schlecht oder gut ist, sondern die Frage ist, wonach strebe ich? Was ist für mich das Allerwichtigste, die Frage. Und es soll nicht sein, dass der Bereich der Welt für uns wichtiger wird, wichtiger ist als Gott. Weil nämlich, wenn es so aussieht, wie jetzt hier, dieser Pfeil, der auf die Welt zeigt, ist viel, viel dicker als der Pfeil, der auf Gott zeigt, dann haben wir mit weltlichen Begierden zu tun. Egal, um welche Einzelheiten hier es geht, ob es um Kleidung ist oder Gemütlichkeit oder Ruf, eigene Image oder Freude oder Recht haben, Ruhe haben. Egal, worum es geht, wenn dieses für mich wichtiger wird als Gottes Ehre, dann habe ich eine weltliche Begierde. Und die Gnade Gottes ist gekommen, erschienen, sie nimmt uns in Zucht, damit wir diese weltlichen Begierden verleugnen. Aber verleugnen bedeutet nicht, dass wir hier sagen, wir brauchen dieses nicht, so wie hier es dargestellt ist, wurde auch vorletztes Mal so auch darauf hingewiesen, sondern so muss es aussehen mit dem Verleugnen. Das bedeutet, dass diese Dinge, die sind ja nicht schlecht an sich selbst, wir brauchen sie. Und Gott selber schenkt sie uns. Aber wir dürfen niemals unser Herz daran hängen. Unser Herz soll an dieses hängen. Also Gott soll für uns viel mehr bedeuten, viel mehr wichtiger sein. Und er soll der Ausgangsziel sein, Richtung sein, wonach wir leben. Warum arbeiten wir? Warum machen wir Urlaub? Warum kleiden wir uns? Warum essen wir? Warum tun wir das, was wir tun? Es sollte um Gottes Verherrlichung gehen. Dann ist es richtig, aber nicht Hauptsache, ich habe meine Ruhe, Hauptsache, mir geht es gut, Hauptsache, ich bin glücklich. Dann ist es, ich bin auf diesen Teil orientiert. Also die weltlichen Begierden verleugnen bedeutet, nicht aus der Welt auszusteigen und nicht sagen, jetzt höre ich auf, Essen zu trinken, mich zu kleiden und mich zu schützen und nicht brauche ich, weil ich Nein, so ist es nicht, sondern ich sage, ich brauche diese Dinge, ich bin Gott dankbar dafür, aber mein Herz ist hier. Deswegen kennen wir doch das größte Gebot. Wie lautet es? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wie? Von ganzem Herzen. Ganzes Herz bedeutet 100%. Nicht, es steht nicht, du sollst deinen Gott lieben und dann du sollst die nicht mit von ganzem Herzen, so 80% lieben. Sicher, das, weiter geht es auch deinen Nächsten wie dich selbst. Auch das ist das zweite Gebot, aber das ist das zweite schon. Das allererste Gebot, das größte ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft und so weiter. Also die Gnade Gottes nimmt uns und sucht, damit wir so aussehen wie hier. Also dieser Pfeil, damit dieser Pfeil bei uns viel, viel größer, viel stärker wird, als der Pfeil, der auf die Welt deutet. Schön. Weiter wird auch gesagt, dass die Gnade Gottes uns in Zucht nimmt, damit wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dieser jetzigen Weltzeit. Sehen wir, wie viele Ziele die Gnade Gottes mit uns hat. Auch besonnen, gerecht und gottesfürchtig, damit wir leben. Also das sind sehr, sehr viele tiefe Bedeutungen, Gedanken hier in diesem Vers vorhanden. Nächste Frage, wie sollen wir das schaffen? Also die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, damit wir diese Begierden verleugnen, Gottlosigkeit verleugnen, besonnen und gerecht leben. Wie schaffen wir das? Wie sollen wir das schaffen? Sagt uns die Antwort, liegt hier. Bitte? Bitte? In dem, ja, hier ist die Antwort. Also in worin, wie, wodurch? Wodurch schaffen wir das? So, hier war Schwester Lena zuerst, was? Ja, genau. Indem wir erwarten, was erwarten wir? Die glückselige Hoffnung, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Es geht um die Wiederkunft des Herrn in seiner Herrlichkeit und dass wir das erwarten, auf sie warten. Damit die Erscheinung unseres Herrn, das ist das, was uns die Kraft gibt, Motivation, Freude und Mut, weltliche Begierden zu entsagen. Wir sagen, wir haben viel, viel, viel Besseres als alles, was wir in dieser Welt haben könnten. Wir haben in Jesus viel mehr. Die Frage wurde gestellt, wie gewichtig ist Jesu Kommen für dich? Wie schwer wiegt das Kommen Jesu für dich? Wie oft denkst du an Jesu Kommen? Wie viel Bedeutung hat Jesu Kommen für dich in deinem Alltag? Bitte? 100%, wunderbar, ja. Da möchten wir auch alle dahin, dass es 100% ist. Also ist das ein Trost für dich? Ist das deine Hoffnung? Ist das die Quelle deiner Kraft? Jesus, der Herr, wird kommen. Und ich werde seine Herrlichkeit sehen, wie Hiob hat gesagt, meine Augen werden ihn sehen. Meine Augen, nicht die Augen eines anderen. Meine Augen werden ihn sehen. Also hier auf dieser Waage Gott und seine Herrlichkeit, so als Gewicht dargestellt und auf der gegenseitigen Seite, so gesagt, die Welt, also was dazu gehört alles, Gesundheit, Geld, Macht, Recht, Ruf, Spaß und so weiter. Was wiegt mehr für dich? Ist es so gleich, ist es 50-50 oder ist es so, dass Gottes Reich, Gottes Herrlichkeit, die wir erwarten, das wiegt viel, viel mehr als alles, was wir hier erleben. Wir sind jetzt noch hier in dieser Welt, ja, mit allen unseren Problemen und Sorgen und Nöten und Krankheiten und Begrenzungen und alles Mögliche. Aber Gott, seine Herrlichkeit wiegt viel, viel mehr für uns. Sie bedeutet mehr, wenn das der Fall ist, wenn der Jesu Kommen für uns wirklich viel mehr wiegt als alles, was die Welt uns bieten kann, dann werden wir die Kraft haben, den weltlichen Begierden zu verleugnen und die Gottlosigkeit zu verleugnen. Dann werden wir die Kraft haben, auch besonnen, gottesfürchtig zu leben, auch ja, jetzt in unserer Zeit. Nächste Frage. Wir schaffen das, indem dass wir auf Jesus warten. Und wer ist Jesus Christus? Was sagt uns dieser Text? Wer ist er? Bitte? Er ist der große Gott und er ist unser Retter. Also indem wir die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus erwarten. Also diese Bezeichnung darf nicht übersehen werden, wie hier über Jesus Christus gesagt wird. Der große Gott und unser Retter. Und deswegen ist es so von großer Bedeutung, dass wenn er kommt, oh ja, das wird für alle, wird es eine riesige, riesige Bedeutung haben. Weiter, was der Text uns sagt, was hat Jesus Christus für uns getan? Was hat dieser große Gott und unser Retter Jesus Christus für uns getan? Was hat er getan? Der hat sich für uns hingegeben. Was bedeutet das? Er ist gestorben für uns. Hat sich hingegeben, ja? Er ist gestorben, für uns gestorben. Und was hat er durch seinen Tod dadurch bewirkt, sich hingegeben? Was hat er gemacht, ja, der sich selbst für uns hingegeben hat? Wozu? Um uns zu erlösen. Erlösen oder erkaufen. Von der letzten Bibelstunde können wir uns erinnern, diese Bedeutung, dieses mit dem Zahlen, bezahlen. Also Jesus hat mit seinem Blut uns erkauft. Nicht nur einfach befreit, sondern vielmehr, er hat uns erlöst. Er hat uns natürlich auch befreit, von dem ewigen Tod befreit, von der Macht der Sünde hat er uns befreit und. Aber er hat uns erkauft, er hat uns einen Status, einen legalen Status gegeben, mit dem wir ewig leben dürfen. Wir sind nicht so klammheimlich irgendwie durch die Hintertür so, kommen wir rein und plötzlich sind wir da, im Himmel. Nein, wir sind Erkaufte, Erlöste. Gott hat einen sehr, sehr hohen Preis für uns bezahlt. Das ist der Preis, also das Blut Jesu Christi. Und er hat uns erlöst, also erkauft, um ein Volk, ein eigenes Volk für sich zu machen, zu reinigen, zu machen. Das ist auch sehr interessant. Jesus hat uns erlöst, nicht nur einfach, damit wir nicht in die Hölle gehen. Da würde die Befreiung schon reichen, ausreichen. Wenn er uns nur von der Hölle, aus der Hölle retten könnte, wollte, dann würde einfach die Befreiung reichen. Er hat uns erlöst, erkauft, damit er aus uns ein Volk für sich selbst, ein besonderes Volk macht. Und das ist etwas ganz Besonderes, was den Status, den die Gemeinde eben einnimmt dadurch. Weiter wird noch gesagt oder ja die Frage beantwortet, wofür sollte dieses Volk sich eifrig einsetzen? Also Jesus hat uns erlöst, um ein Volk für sich zu reinigen. Und was möchte er von seinem Volk sehen? Bitte? Aha, dass es eifrig ist, gute Werke zu tun. Eifrig, gute Werke zu tun. Letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen. Ich möchte hier ein bisschen noch mehr reingehen, weil letztes Mal war auch die Zeit, hat uns nicht mehr ausgereicht. Also was sind gute Werke? Also Gott will, dass wir gute Werke tun. Und wie schon letztes Mal gesagt wurde, Christen haben schon immer Probleme mit den guten Werken gehabt. Immer tun sie die guten Werke irgendwo in eine falsche Schublade reinstecken. Entweder ignorieren sie sie oder sie machen aus denen das, was Gott gar nicht beabsichtigt hatte. Aber was hat Gott gewollt oder geplant mit den guten Werken? Was sind das für gute Werke? Warum werden sie gute Werke genannt? Hat jemand vielleicht einen Gedanken dazu? Was sind das, diese guten Werke? Was ist das? Welche Werke sind gut? Das ist jetzt keine Wiederholung mehr, sondern das ist jetzt weiter Vertiefung. Bitte? Alles, was wir für Jesus tun, ja? Gute Werke, gut. Was noch? Was sind gute Werke? Es gibt bestimmt mehrere Antworten auf diese Frage. Was sind so gute Werke? Und warum sind sie gut? Werke, die Gott verherrlichen. Gut, das ist, wozu sie sind. Ja, Gott verherrlichen, richtig. Ja, sehr gut. Werke, die Gott verherrlichen. Okay, was noch? Welche Werke, was sind das für gute Werke? Dankbarkeit. Was noch, Bruder Löwen? Den Nächsten dienen. Den Nächsten dienen, das sind gute Werke. Gut, aha. Wir müssen unbedingt uns mehr Gedanken darüber machen, was sind gute Werke? Weil das gehört zum Plan Gottes, dass wir gute Werke tun. Wir lesen in unserem Text, also hier, er hat uns dazu erlöst, damit wir gute Werke tun. Und wir wissen nicht mal so richtig, was gute Werke sind. Wir müssen ganz genau oder besser wissen, mehr wissen, was gute Werke sind. Schon einige Dinge wurden genannt, ja. Wir müssen einfach uns mehr Gedanken darüber machen. Herr, ich möchte gute Werke tun, aber was sind diese gute Werke? Hat noch jemand einen Gedanken dazu? Könnte man, Entschuldigung, können wir ein Mikrofon nehmen, sonst werden die zu Hause mithören, die bleiben, gehen dann leer aus. Wenn so längere Beiträge sind, dann ist wichtig ins Mikrofon. Eine Sekunde, Regina, bitte. Ja. Noch einmal, also Kapitel 2 hast du gesagt, von Anfang, ja?
Genau, in Kapitel 2 wird am Anfang beschrieben, wie die alten Männer, die alten Frauen. Und dann geht es weiter, dass sie die jungen Frauen dazu anleiten sollen und so weiter. Und dann steht in Vers 6, gleicherweise ermahnen die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Und ich denke, dass da zum Beispiel das bezogen ist auf das, was davor steht. Dass der Wandel quasi, so wie es gesagt wird, wie wir uns verhalten sollen, dass das auch eine Art von gute Werke ist und genauso wahrscheinlich auch in diesem Abschnitt, wenn wir uns, wenn Gott uns in Zucht nimmt und uns reinigt, dass das dann auch ein Wandel zu guten Werken ist. Mhm. Weiß ich nicht, ob das so verstehe ich das.
Gut, danke schön, ja. Das auf jeden Fall. Wenn wir wissen, wer ist gut laut der Bibel? Die Bibel beantwortet diese Frage sehr deutlich. Wer ist gut? Gott. Gott allein ist gut, wird gesagt, ja? Sogar so. Jetzt gute Werke. Gott ist gut. Sehen wir da eine Verbindung? Welche Werke sind gut? Die zu Gottes Ehre sind, aber dieses mit, dass Gott gut ist. Wo ist die Verbindung zwischen guten Werken und dass Gott gut ist? Sehen wir da eine Verbindung? Dass gute Werke, das sind die Werke, die der Güte Gottes entsprechen. Das sind gute Werke. Oder Werke, die in Gottes Augen gut sind. Wie soll ich herausfinden, was ist in Gottes Augen gut? Wie kann man das feststellen? Was ist in den Augen Gottes gut? Oder was entspricht der Güte Gottes? Wie kann man das herausfinden? Gottes Gebot, wie kann man die Gebote Gottes kennenlernen? Wo? Durch das Wort Gottes, Geschwister. Deswegen brauchen wir die Bibel. Wenn wir die Bibel nicht kennen, wir wissen nicht, was gute Werke sind. Wir wissen nicht. Wir oft denken so, was für mich gut ist, soll es auch für dich gut soll sein. Auf keinen Fall, du darfst besser bekommen als ich, das ist schon sowieso. Aber grundsätzlich, was für mich gut ist, dann ist auch dir gut ist. Kann sein, aber es kann absolut nicht, kann auch total daneben gehen. Was in Gottes Augen gut ist, das ist gut. Nicht, was für mich gut ist, auch für dich gut, sondern was in Gottes Augen gut ist. Aber wie kann ich herausfinden, was in Gottes Augen gut ist? Ich muss sein Wort kennen. Ich muss die Bibel lesen. Junge Leute, hört nicht auf, die Bibel zu lesen. Solange ihr jung seid, umso mehr lest die Bibel. Denn nur da werdet ihr Gott erkennen. Und nur dann könnt ihr besser und besser sagen, was ist in Gottes Augen wirklich gut? Was ist Gott angenehm? Was gefällt Gott nicht? Das kann man nicht mit ein paar Worten erklären. Man muss Gott kennen, um dann zu wissen, das gefällt ihm, das ist gut. In seinen Augen ist es gut. Und das entspricht seiner Güte. Und Gott ist gut. Das sind gute Werke. Werke, die aus Liebe zu anderen entstehen, sagt die Bibel auch. Wenn wir ohne Liebe etwas machen, das ist auch nichts. Werke, wodurch Gott verherrlicht wird, das sind gute Werke. Werke, wodurch Menschen auf Gott aufmerksam gemacht werden und so weiter. Man kann sehr viel darüber sprechen. Welche gute Werke können wir heute tun? Okay, jetzt haben wir gesehen, gute Werke, das ist, was der Güte Gottes entspricht, gut in den Augen Gottes ist. Gut, jetzt heute. Welche gute Werke können wir heute tun? Krankenbesuch, Gefängnisbesuch oder Menschen, Notleidende helfen, sagt Jesus, ich war krank, ihr habt mich besucht. Ja, ja, das kann, ist das möglich heute zu machen, einen kranken Menschen zu besuchen? Ja, welche Werke, gute Werke können wir noch machen? Heute. Kann man ein Mikrofon? Ja.
Ich denke, nicht denke, sondern das steht geschrieben, 1. Thessaloniker 1, Vers 9. So ihr bekehrtet von den Abgöttern zu denen, den lebendigen wahren Gott. Wenn wir Gott dienen von Herzen, und das gefällt auch.
Ja, das ist klar. Aber jetzt ganz genau, was können wir heute machen? Gutes, gute Werke. Welche? Kranke Leute besuchen, Notleidenden helfen. Noch was? Bitte? Beten. Beten, für andere beten, für sich beten. Ja, das sind auch gute Werke, ja? Gibt es noch gute Werke? Oder ist das schon alles? Das Evangelium weiter verkündigen, verbreiten, ja. Menschen von Jesus weitersagen, auf verschiedene Art und Weise. Geschwister, wir, also Schlussfolgerung davon, wir müssen uns mehr konkrete Gedanken machen, welche gute Werke kann ich machen? Denn dazu hat Gott mich erlöst. Wir dürfen das nicht einfach, ach, gute Werke braucht man nicht. Wer hat das gesagt, dass man sie nicht braucht? Unser Text sagt, Gott hat uns, der große Retter und großer Gott und Retter hat uns erlöst, erkauft, um ein Volk für sich zu machen, zu reinigen, welches eifrig ist zu guten Werken. Also das ist der Plan Gottes. Wir müssen uns konkrete Gedanken machen, welche gute Werke kann ich machen? Sicher, das ist alles, was Gott gefällt. Im Glauben wachsen ist ein gutes Werk. Gemeinschaft mit Gott pflegen, Menschen lieben. Den Menschen dienen, aus Ehrfurcht vor Gott und so weiter. Und dann immer genauer, praktischer werden, so in meinem Umfeld, da wo ich bin, in der Familie, auf der Arbeitsstelle, in der Gemeinde. Gott gibt uns tausende Möglichkeiten, jeden Tag gute Werke zu tun. Nützen wir sie? Sehen wir sie, diese Möglichkeiten? Wäre gut, wenn wir da so richtig mehr und mehr uns schulen würden lassen von der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, sie bringt uns ja dahin. Ja, sie nimmt uns in Zucht, damit wir am Ende gute Werke tun, am Ende dieses Textabschnitts. Es war für mich eine Entdeckung, als ich da ein bisschen so recherchiert hatte in der Bibel, dass der Begriff gute Werke, er kommt im Alten Testament fast nicht vor. Zweimal habe ich gefunden, wo das Wort gute Werke, so mit dieser Bedeutung, dass es in Augen Gottes gut ist, eine Geltung hat, ungefähr zweimal. Aber im Neuen Testament circa 30 Mal kommt dieser Begriff vor. Interessanterweise, unter Christen, ich habe den Eindruck, ist gerade umgekehrte Einstellung, dass die guten Werke im Alten Testament haben seine Bedeutung, im Neuen Testament haben sie keine Bedeutung. Kennen wir das, diese Einstellung? Ich finde keine Beweise dafür in der Bibel. Umgekehrt, such mal gute Werke im Neuen Testament, also circa 30 Bibelstellen, im Alten Testament fast keine. Hier ein paar Bibelstellen einfach zu guten Werken. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Bergpredigt, sagt Jesus. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wieder, wir sind Schöpfung erschaffen in Christus Jesus. Sogar als Schöpfung sind wir von Gott, so gesagt, dazu erschaffen worden, dass wir gute Werke tun. Timotheus 3, 1. Timotheus 3 muss es sein, 1. Timotheus 3, Vers 17. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Dazu ist, wird über die Bibel gesagt wieder, dass die Schrift, die Heilige Schrift ist dazu da, damit wir ausgerüstet sind zu jedem guten Werk. Man muss verstehen, wissen, was ist ein guter Werk. Wir müssen Interesse haben. Ich will mehr erfahren, was ist ein gutes Werk. Ich möchte gute Werke tun. Und also wieder, wir müssen die Bibel, nur die Bibel kann uns da helfen. Galater 6, 9 bis 10, dieser Stelle noch. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das ist eine sehr wichtige Bibelstelle. Ja, an allen Menschen, aber an den Gläubigen nochmal besonders Gutes tun. Deswegen lasst nicht müde werden im Gutes tun. So wie Gott handeln, gütig sein wie Gott, das ist gut. Nicht ermatten, nicht müde werden darin. Dabei, ein Gedanken vom letzten Mal noch einmal, wir dürfen den Stellenwert der guten Werke nicht verdrehen, auch nicht aus den Augen verlieren, aber auch nicht verdrehen. Nochmal diese Tabelle hier, der Plan Gottes ist so, Gott erlöst uns, er erkauft uns, er macht uns zu seinem Volk, und wir tun eifrig gute Werke. So ist es laut unserem Text, der Gottesplan. Wir aber Menschen, wir lieben immer so Dinge verdrehen, verändern. Und sehr oft, wir sagen, wir tun eifrig gute Werke und dadurch wollen wir die Erlösung Gottes irgendwie erreichen. Das ist doch Gott, für Gott sollte es sich so lohnen, mich zu erlösen. Also mit meinen Werken, also dann erlöst er mich und Gott macht mich uns zu seinem Volk, wenn wir gute Werke tun. Wir verdrehen das alles. Es ist alles da. Auch die Erlösung, auch Gott macht das Volk und gute Werke sind da, aber die Reihenfolge stimmt nicht. Und das ist total daneben. Gott hat das niemals diese so beabsichtigt. Und das ist das Problem, was die Menschen mit den guten Werken dauernd haben. Entweder sie ignorieren, sie sagen, sie braucht man nicht, ist egal, wir sind aus Gnade erlöst. Oder man sagt, wenn ich gute Werke nicht tue, dann komme ich nicht in den Himmel. Also muss ich schleunigst anfangen, gute Werke zu tun. Durch meine gute Werke versuche ich, mir den Himmel zu erarbeiten. Beide Wege sind Holzwege. Beide falsche Wege. Wir tun die Gottes gute Werke, weil der große Gott und Retter uns erlöst hat. Weil er uns schon gereinigt hat zu seinem Volk. Und jetzt will er, dass wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Nicht um gerettet zu werden, nicht um die Rechtfertigung zu verdienen, nicht um Gott zu beweisen, ja Herr, du hast dich nicht in mir nicht geirrt, es hat sich gelohnt für mich zu sterben, weil ich so viel Gutes getan habe. Nicht dafür, nein. Niemals können wir die Gnade Gottes mit irgendwelchen Werken aufwiegen oder zahlen. Gott hasst diese Einstellung, ganz eindeutig in der Bibel. Gott will, dass wir aus Gnade gerettet sind, nur aus Gnade. Aber er hat seinen Plan, das ist sein Plan. Er tut das, er rettet uns aus Gnade, macht zu seinem Volk und er will, dass wir gute Werke tun. Also wir dürfen den Stellenwert der guten Werke aus den Augen nicht verlieren. Immer haben. Die sind wichtig, weil Gott selbst sie eingeplant hat. Aber sie sind nicht dazu da, um gerettet zu werden. Wir dürfen das nicht durcheinander bringen. Weil sonst wird kein einziger Mensch gerettet. Wenn aus guten Werken jemand gerettet werden sollte, dann ist vorbei. Weil niemand von uns ist so gut wie Jesus Christus. Wenn wir aus den Werken wollen in den Himmel kommen, dann müssen wir hundertprozentig so sein wie Jesus Christus. In allen Dingen. Wer ist von uns hundertprozentig so wie Jesus Christus? Immer und in allen Dingen und überall. Ich nicht. Aber ich weiß, dass durch Gnade Gottes werde ich im Himmel sein. Nicht, weil ich etwas getan oder nicht getan hatte. Also die Gnade nimmt uns in Zucht. Also sie will uns dahin bringen, alle diese Dinge. Sie will das in uns erreichen. Und noch letzte Frage zu dieser Zusammenfassung. Wie nimmt sie uns in Zucht? Diese Frage wird im Text selbst nicht beantwortet, aber wir haben darüber auch einige Male gesprochen von dem Zeugnis der Bibel. Wie nimmt die Gnade Gottes uns in Zucht? Wie geschieht das? Kann vielleicht jemand einen Gedanken dazu sagen? Bitte? Durch die Erziehung, durch Züchtigung, richtig, ja. Also durch Unterweisung und Züchtigung. Also Gott unterweist uns sehr, sehr viel in seiner Gnade. Er zeigt, wie er gnädig ist. Und in der Bibel gibt es sehr viele Beispiele, Geschichten, wie gnädig Gott ist. Und das ist immer mit dem Ziel, wir sollen auch so gnädig sein, von ihm lernen. Und durch Züchtigung, Gott züchtigt uns. Das bedeutet, dass wenn wir den weltlichen Begierden doch nicht verleugnen und nachlaufen, wir können hundertprozentig sicher sein, irgendwann werden die Probleme beginnen. Das Leben wird nicht so funktionieren, wie ich das möchte, aufgrund der weltlichen Begierden. Das ist die Gnade, nimmt uns in Zucht. Sie lässt nicht zu, dass wir durch welche weltliche Begierden alles wunderbar klappt. Weltliche Begierden werden mich betrügen, werden mich in die Sackgasse führen, dann werde ich zu Jesus schreien. Sagen, Herr, vergib mir, ich habe dich vergessen, ich habe dich verraten. Etwas war für mich wichtiger als du. Das ist große Gnade, wenn ein Mensch, ein Christ, diese Sicht beginnt zu bekommen, beginnt über sich so zu denken, über seine Sünden. Das ist Gnade Gottes und das ist die Zucht, die Gott uns gebraucht. Durch Gottes Führung zur Buße und Heiligung. Und dazu gebraucht Gott alles, alles Mögliche. Alle Probleme, Sorgen und auch Erfolge, auch Niederlagen, auch Krankheiten, auch Unfälle und. Wir müssen jetzt nicht wieder daraus schließen, ja, okay, das ist, steht hinter jeder Krankheit eine konkrete Sünde. Nein, das sagt die Bibel nicht. Aber hinter jede Krankheit steht die Sündhaftigkeit des Menschen, das sagt die Bibel, ja. Wir sind krank, weil wir alle Sünder sind, weil der Sündenfall da war. Wäre keine Sünde, dann wäre auch kein Mensch krank. Und wir sind Sünder. Und es gibt immer Grund genug, um sich selbst zu überprüfen und sagen, Herr, was willst du mir persönlich sagen dadurch? Und das ist Gnade. Die Gnade nimmt uns in Zucht, wenn wir beginnen so zu denken. Weil solange es mir gut geht, denke ich daran nicht. Aber wenn es beginnt, mir schlecht zu gehen, dann beginne ich wie der verlorene Sohn. Wo hat er angefangen, an sein Vaterhaus zu denken? An welchem Punkt seiner Geschichte? Wo es ihm am schlechtesten ging? Bei den Schweinen dort, ja? Dann hat er gesagt, die Knechte bei meinem Vater, die haben genug Brot zu essen. Und ich verhungere hier. Das war Gnade, die Gnade Gottes, die ihn in Zucht genommen hat. Ja, Bruder Christian möchte was sagen.
Der Heilige Geist erinnert uns, Christian, tu dies nicht, tu das nicht. Und dann kommt wieder der Widersacher, der Böse, sagt, tu das nicht. Und das ist das. Der Heilige Geist wird uns führen.
Ja. Ja, und das ist auch Gnade, die Gnade, die uns in Zucht nimmt, oder Gott, dass er gnädig mit uns umgeht, auch wenn er uns schlägt dabei, das ist seine Gnade. Das ist das Wunderbare bei den Kindern Gottes. Die Kinder Gottes werden niemals den Zorn Gottes erfahren. Sie erfahren nur die Gnade Gottes. Ob er sie schlägt oder streichelt, ist alles seine Gnade. Weil der Zorn, den Zorn, den wir verdient haben, den hat unser Herr auf sich genommen. Okay, wir wollen jetzt weitergehen. Wir müssen den Textabschnitt heute beenden. Vers 15. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. So, das ist die Hälfte, eine Hälfte dieses Verses. Was soll Titus lehren? Hier wird gesagt, dieses. Einfach mit dem Wort dieses. Und dieses wieder, fasst wieder alles zusammen, was vorher gesagt wurde. Also was gehört zu diesem dieses? Also dieses sollst du lehren, sagt Paulus. Hier haben wir dieses, sehr groß geschrieben. Was ist das? Was gehört dazu? Nun, zuerst gehört der Abschnitt, den wir eben jetzt durchgeschaut haben, Verse 11 bis 14. Die Gnade nimmt uns in Zucht, Verleugnung der Gottlosigkeit und der weltlichen Begierden, Erwartung der Wiederkunft Christi, was Jesus für uns getan hat. Wir sollen gute Werke tun. Das ist nur so ein Ausschnitt daraus. Dieses sollst du lehren. Dieses hier. Und im weiteren Sinne, auch hier ist Fehler, Titus 2 sollte sein, nicht Titus 3, Entschuldigung. Und hier auch Titus 2 von 1 bis 10, also praktisch von Anfang des Kapitels, was wir auch schon durchgeschaut haben. Das sind Anweisungen an alte Männer, Anweisungen an alte Frauen, Anweisungen an junge Frauen, Anweisungen an junge Männer, Anweisungen an die Knechte. Die Einzelheiten stehen alle in diesen Versen drin. Die kann man sich anschauen. Das ist dieses sollst du lehren. Also es geht nicht nur um irgendwelchen einen Punkt, sondern dieses sollst du lehren. Und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Also Titus wird hier zu drei Tätigkeiten aufgerufen. Er soll den Inhalt der obigen Verse auf drei Weisen der Gemeinde beibringen. Lehren, ermahnen und zurechtweisen. Ermahnen mit allem Nachdruck. Also lehren zuerst. Dieses sollst du lehren. Das bedeutet, darüber sollst du reden. Und so steht es eigentlich im Grundtext auch. Reden, rede darüber. Schweige nicht, rede darüber. Über dieses alles, rede. Lehren bedeutet informieren, unterweisen, erklären. Das gehört zur Lehre. Die Gemeinde braucht eine ständige Unterweisung in der Frage der gesunden Lehre und in der Frage der heiligen Lebensweise. Hier geht es ja in diesem um gesunde Lehre und um heilige Lebensweise. Darum geht es hier. Das ist der Hauptgedanke von Titusbrief überhaupt. Und die Gemeinde braucht eine Belehrung in diesen Dingen. Jeder Einzelne von uns braucht diese Unterweisungen, diese Lehre. Jeder von uns. Kein einziger von uns kann sagen, ich brauche das nicht, ich weiß das schon, ich habe das schon. Keiner von uns darf diese Schule abschließen. Keiner von uns darf diese Klasse absolvieren, beenden. Das dürfen wir nicht. Wir müssen in dieser Schule bleiben, solange wir leben. Wir müssen hier unterwiesen werden, belehrt werden. Deswegen sagt er zu Titus, dieses lehre. Das zweite, ermahnen, sagt er, dieses mit allem Nachdruck sollst du ermahnen. Ermahnen ist schon ein bisschen mehr als lehren. Das ist aufrufen. Ermahnen bedeutet auch ermuntern, motivieren. Das ist so die vordergründliche Wortbedeutung von ermahnen. Ermahnen kommt von dem griechischen Wort parakaleo. Und wer dieses Wort schon gehört hat, weiß, dass mit dem Wort parakletos ist auch abgewandelt von parakaleo. Der Name des Heiligen Geistes kommt, der Tröster. Wir wissen doch, dass Jesus sagt, es wird der Tröster kommen. Oder ich werde euch den Tröster schicken. Und da steht Parakletos. Ich werde euch Parakletos schicken. Und Parakletos ist Parakaleo, ermahnen. Und ermahnen in diesem Sinne ist vordergründlich trösten, ermutigen, motivieren. Also Paulus sagt zu Titus, diese sollst du hier ermahnen, sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen, also mit Betonung motivieren, ermutigen, aufrufen. Und das Dritte, zurechtweisen sollst du auch. Dieses sollst du auch lehren, mit ermahnen und zurechtweisen. Das ist noch ein stärkeres Wort. Hier steht dasselbe Wort wie in Johannes 16, Vers 8, wo Jesus auch über den Heiligen Geist sagt, und wenn jener kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Überführen, oder Luther übersetzt auch alte Luther-Übersetzung, er wird die Welt strafen. Und da steht genau dasselbe Wort wie auch hier bei uns, zurechtweisen. Im Griechischen steht dasselbe Wort. Also wenn überführen bedeutet auch die Augen öffnen, zurechtweisen, korrigieren. Also wir sehen hier eine gewisse Steigerung zwischen diesen drei Aufrufen. Lehren, ermahnen, zurechtweisen. Also sich so, Paulus sagt zu Titus, er soll sich dafür einsetzen, er soll alle Mittel verwenden, die ihm zur Verfügung stehen, jetzt lehren, Vorträge halten, predigen, Erklärungen geben und dann ermahnen, persönlicher werden, ermutigen und zurechtweisen, sehr persönlicher werden. Sagen, Bruder, das ist falsch, was du machst. Das ist weltliche Begierde vielleicht, oder hier vertraust du Jesus nicht, oder hier, das ist keine gute Werke, die du tust. Jesus hat dich erlöst, damit du gute Werke tust, und schau, was du machst. Auf verschiedene Art und Weise. Er sagt zu Titus, mach, tue diese drei Dinge, lehre, ermahne und weise zurecht. Also hier sehen wir diese Steigerung in diesen Aufgaben. Hier ist eine konkrete Zielsetzung gelegt für alle Ältesten in der Gemeinde, für alle Prediger, für alle Lehrer in der Gemeinde. Und dieses Ziel darf aus den Augen nicht verloren werden, nicht verloren gehen. Also in dem, was wir machen, was wir lehren, predigen, wir sollen nicht nur lehren, wir sollen auch ermahnen und wir sollen auch zurechtweisen. Natürlich ist jetzt, wie man das macht und so weiter, das ist eine andere Frage, aber wir dürfen uns vor dieser Aufgabe nicht zurückziehen, sagen, nein, ich werde nur lehren. Ich mag nicht zurecht. Wer mag von uns zurechtgewiesen werden? Alle, ja, wunderbar, schön. Endlich sind wir soweit. Ja, deswegen, wir sind alle schlau, wir wollen alle lehren, aber ermahnen und zurechtweisen, das sollen andere machen, ich nicht. Gut, Paulus, klar, hier spricht er zu Titus, aber ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn wir das auf alle ausbreiten, die auch in der Gemeinde lehren. Je nachdem, wenn du Kindergruppenlehrer bist, du lehrst die Kinder, auch da darfst du ermahnen und zurechtweisen. Auch. Das muss kindgerecht sein, angepasst, angebracht. Also in dem Kreis, wo du bist, wo du lehrst, du darfst nicht das andere dann vernachlässigen. Die zweite Hälfte dieses Verses lautet, niemand soll dich geringschätzen. Und damit schließt auch dieser Textabschnitt ab. Luther sagt, niemand soll dich verachten. Hoffnung für alle. Niemand darf auf dich herabsehen. Und Herbert Janssen übersetzt, niemand missachte dich. Also ist auch ein Aufruf an Titus. Niemand soll dich geringschätzen. Wieso könnte Titus verachtet werden? Wieso stand Titus in Gefahr, geringgeschätzt zu werden oder verachtet zu werden? Aus welchem Grund? Wegen was? Weil er zu jung war. Bei Titus wird nicht so gesagt, wie jung er war. Timotheus war jung. Titus, vielleicht war er jung. Irgendwann waren wir alle jung. War nicht jung, nein? Gut, gleich.
Er wurde verachtet durch das Wort Gottes. Und jeder, der das Wort Gottes predigt oder verkündigt, der wird verachtet von der Welt.
Also gut, verachtet nicht durch das Wort Gottes, sondern wegen der Lehre. Ja, ich denke, das ist es. Dass Titus stand in Gefahr, wenn er dieses machen wird, dieses alles lehren, ermahnen, zurechtweisen, dann steht er in Gefahr, von bestimmten Menschen verachtet zu werden, gering geschätzt zu werden oder herabgesehen, missachtet zu werden. Und da ist schon was dahinter. Also wegen des Inhalts der Lehre kann er verachtet werden und wegen der Vorgehensweise, wenn er beginnt zu ermahnen, zurechtzuweisen, dann geschieht etwas. Und nicht immer Positives, nicht immer Angenehmes wird für Titus auch nicht immer Positives geschehen. Also lehren, ermahnen, zurechtweisen. Was meint ihr, werden diese Menschen in der Gemeinde, ob es Älteste sind, Prediger oder Lehrer, die in der Gemeinde lehren, ermahnen und zurechtweisen, werden sie in der Gemeinde immer geliebt, von allen geliebt? Nicht sehr, ja? Ist das eine dankbare Aufgabe, was meint ihr, andere zurechtzuweisen? Hast du schon versucht, jemanden zurechtzuweisen? Bitte? Wenn man jemanden zurechtgewiesen hat, dann muss man abbitten gehen. Das ist nicht das, was Paulus hier zu Titus sagt. Er sagt, du sollst zurechtweisen. Ja, aber wir sind ja schlauer als Paulus. Ja? Wir sagen, nee, ich nicht. Gehören Ermahnung, Zurechtweisung zu dem, was Menschen sehr lieben?
Nicht ein jeder Mensch ist dankbar, wenn er zurechtgewiesen wird. Aber wir sollen dankbar sein dafür.
Also nochmal die Frage, gehören Ermahnung und Zurechtweisung zu dem, was Menschen sehr mögen, sehr lieben? Nein, nein. Damals war es so und heute ist es genauso. Nein, wir lieben nicht, wir mögen nicht zurechtgewiesen werden. Nein, da muss man sich sehr überwinden, für eine Zurechtweisung dankbar zu werden. Wir sollten es annehmen, prüfen, ja. Die Bibel sagt vieles darüber, aber so, dass wir jetzt sagen, oh, endlich wurde ich wieder, kannst du mich bitte zurechtweisen? Bitte, niemand hat mich heute zurechtgewiesen, irgendwie mir fehlt was. Nein, so sind wir nicht. Niemand soll dich gering schätzen, weil wenn du das tun wirst, du wirst diesen Widerstand erfahren. Diese Worte, niemand soll dich gering schätzen. An wen ist diese Anweisung gerichtet? Wer soll diese Anweisung ausführen? Interessant. Die Worte sind ja an Titus geschrieben. Aber wer soll das ausführen? Titus kann doch nicht entscheiden, jetzt Leute, niemand darf mich gering schätzen. Ja, wie soll er das erreichen? Was soll er damit anfangen mit dieser Anweisung? Sehen wir, wie dieser Brief, obwohl er an Titus geschrieben ist, er ist an uns alle geschrieben. An alle, weil im Prinzip, das ist ein Aufruf an die Gemeinde, nicht an Titus. Liebe Gemeinde, verachtet Titus nicht, will Paulus damit sagen. Liebe Brüder und Schwestern, schätzt ihn nicht gering, missachtet ihn nicht, auch wenn er euch zurechtweisen wird, ermahnen wird, belehren wird. Wieso werden aber diese Worte an Titus gerichtet? Doch warum Paulus, er hätte auch genauso schreiben können, liebe Gemeinde, bitte, also, oder ihr dürft nicht Titus verachten. Das wäre auch möglich, warum nicht? Nein, er schreibt es an Titus persönlich. Wieso werden diese Worte an Titus geschrieben? Was kann Titus mit dieser Anweisung anfangen? Ich denke, da ist schon ein tiefer Sinn, warum Paulus das an Titus richtet. Weil diese Worte, sie sollen Titus ermutigen. Sie sollen ihm Mut zusprechen. Paulus sagt mit anderen Worten, du darfst dich nicht entmutigen lassen. Niemand darf dich oder sollte dich verachten. Du darfst dich nicht entmutigen lassen. Mit Widerstand solltest du rechnen, ja, aber nicht einknicken. Das bedeutet es. Diese Bedeutung. Titus, rechne mit Widerstand. Du wirst verachtet. Du wirst gering geschätzt werden, aber knicke nicht ein. Du darfst es nicht einfach zulassen, Also da sagen, ja gut, okay, jetzt verachten sie mich, jetzt höre ich auf zu zurechtzuweisen, höre ich auf zu lehren. Weil das ist so eine undankbare Sache, die Leute sind dann nur sauer, unzufrieden und so weiter. Die Verachtung der anderen soll Titus nicht vom Inhalt der Botschaft weg abbringen. Das sagt Paulus, du darfst die Botschaft nicht verlassen, nur weil jemand dich verachtet. Wissen wir, der größte Widerstand in der Gemeinde entsteht immer dann, wenn Lehre, Ermahnung mit allem Nachdruck und Zurechtweisung praktiziert werden. Dann entsteht ein Widerstand in der Gemeinde. Es ist überall so, es ist anders, gibt es nicht, weil wir eben alle so gute Menschen sind. Die Ältesten, die Prediger und die Lehrer, sie brauchen Ermutigung und Unterstützung, um das zu tun, was das Wort Gottes hier sagt. Deswegen sind diese letzten Worte, niemand soll dich geringschätzen. Und Paulus gibt diese Ermutigung gleich mit der Aufgabe zusammen an Titus. Er gibt ihm die Aufgabe, lehre, ermahne, weise zurecht und jetzt gleich die Ermutigung. Niemand soll dich geringschätzen. Du darfst wegen der Reaktionen der anderen diese Botschaft nicht aufgeben. Richte dich nicht nach Verachtung oder Geringschätzung, die du bekommen wirst. Nicht danach sollst du dich ausrichten. Bleibe dieser Aufgabe treu. Diese sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand darf dich gering schätzen. Das ist deine Aufgabe. Bleib ihr treu. Und das ist auch ein Aufruf an jeden einzelnen Christen, an uns, liebe Geschwister. Und damit schließen wir auch ab. Gib die Botschaft nicht auf. Das, was die Verse 11 bis 14, ganze zweite Kapitel Titus, also da ist die Botschaft, da ist sehr, sehr viel Botschaft Gottes, das Evangelium ist da drin. Gib sie nicht auf. Und da sind sehr viele Dinge da aufgezählt. Gott will, dass deine Lehre gesund ist. Das will Gott. Gott will, dass deine Lehre gesund ist. Und Gott will, dass du ein heiliges Leben führst. Das ist die Botschaft. Gott will, dass du gesund lehrst und heilig lebst. Das ist die Botschaft. Gib diese Botschaft nicht auf. Und dafür nimmt uns die Gnade Gottes in Zucht. Dafür nimmt dich die Gnade Gottes in Zucht. Denke und lebe dementsprechend, egal wie die anderen auf dich reagieren werden. Ob sie dich geringschätzen oder nicht, du denke und lebe entsprechend dieser Botschaft. Gott will, dass deine Lehre gesund ist und Gott will, dass du ein heiliges Leben führst. Hiermit sind wir dann zum Schluss gekommen und die Zeit ist auch jetzt schon auch abgelaufen. Lass uns, liebe Geschwister, vor Gott gemeinsam treten, einfach dafür beten, Gott danken für seine Botschaft und auch bitten um Kraft und Weisheit, dass wir entsprechend dieser Botschaft auch lehren, denken und auch handeln, dass wir wachsen, dass wir lernen, dass wir in dieser Schule bleiben und dass wir mit Freuden das annehmen, was die Gnade Gottes oder die Gnade in uns tut, indem sie uns in Zucht nimmt. Lass uns in kleinen Gruppen zu zweit, zu dritt vor Gott treten, dafür beten. Wir stehen jetzt auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, für den Samen, den du streust in unser Herzen durch dein Wort. Und wir bitten dich, dass dieser Samen aufgeht und viel Frucht bringt, dass wir so denken und so handeln, dass dein Plan in Erfüllung geht in unserem Leben, dass du verherrlicht wirst, dass du groß wirst, in uns auch durch uns. Entlasse jetzt uns mit deinem Frieden und Segen. Amen.